an, weil wir nehmen da, dass man in Bezug zum Beispiel jetzt auf Schulwerk in der Philosophie der Musik, also nicht von einem dogmatischen Standpunkt reden kann. Das ist ja durchaus ambivalent beleuchtet, also die 12-Ton-Reihe und so weiter, als durchaus ein völlig rationaler oder musikalischer Organismus wird es ja kritisiert. Wie sehen Sie das dann?
Ja, Dogmatismus nicht in dem Sinne, dass nicht analytisch wäre, ist dann selbstverständlich sehr analytisch und sehr dialektisch auch. Er hat schon negative Dialektik geschrieben in diesem Sinne, ist da alles sozusagen in Frage gestellt. Aber es gibt Dogmatismus in einem anderen Sinne, nämlich er meint, dass es Bilder gibt, Texte gibt, Musiker gibt, die sozusagen, die es lohnt zu analysieren, weil das ist der Ort, an dem sich das zeigt, was zeigen soll. Ja? Das heißt, er ist nicht jemand, der, ja, wenn man jetzt vergleicht mit Benjamin zum Beispiel. Benjamin schreibt zunächst einmal über das deutsche Trauerspiel, dann er schreibt über das Kunstwerk. In Zeit heißt es eine Produzierbarkeit, also technische, mechanische Produzierbarkeit. Das heißt, er schreibt über die Mechanismen, wie die Kunst funktioniert hat, wie die Kultur funktioniert hat. Er sagt nicht, das ist das Werk, an dem sich das zeigt, was sie sammeln will, sondern er sozusagen geht von einzelnen weg und macht so etwas wie Passagen. Ja, sozusagen, er geht an die Geschichten vorbei, ja, und dann beobachtet, wie das insgesamt funktioniert. Adorno aber zieht eine ziemliche Grenze zwischen dem, was er relevant, also wahrheitsgemäß relevant sieht und nicht. Ja? Und da zieht er zum Beispiel so eine Grenze zwischen Schönberg und Stravinsky. Ja? Das heißt, Stravinsky ist für ihn ein interessantes Beispiel des Falschen. Ja? Bei allen Vorzügen, die er auch wahrscheinlich sieht, sonst hätte er dieses Beispiel auch nicht gewählt. Schönberg ist für ihn ein interessantes, kritisierbares und so weiter, aber ein interessantes Beispiel des Wahren. Und genauso ist es da in Bezug auf die Literatur. Beide beginnen im Grunde mit der Analyse von Kafka, wenn man geht. Und beide sind unzufrieden mit allen Interpretationen, die sozusagen die Kafka, aber vor allem Adorno ist, auch mit theologischen Interpretationen von Kafka, interessanterweise, also man sagt die jüdische Theologie, theologische Interpretation völlig unzufrieden, ja. Ist unzufrieden mit der Interpretation zum Beispiel der kafkianischen Romane als ein Streit oder ein Prozess gegen den Gott oder Prozess von Gott gegen den Menschen und so weiter. Man spricht oft über die Bürokratisierung des Paradieses und der Hölle und bei Kafka und Schwierigkeiten. So. Er sieht in Kafka als originäre Manifestation der Wahrheit der Moderne. Aber Kafka kann nicht erklärt und reduziert werden zu irgendwelchen Formationen oder Figuren, die immer schon da sind, die aus dem Zorn kommen. Ja, es ist eine originäre, jetzt hier und jetzt stattfindende Erscheinung der Wahrheit, der Moderne, der inneren Beschaffenheit, der modernen Seele, ja, und des modernen Schicksals. Und so sieht er Schönberg auch. Ja. Schönberg sieht als originäre Manifestation dessen, wie es hat er das einmal so gesehen, kann es auch kritisieren, ja, kann es auch analysieren, kann es auch sagen, wo das sozusagen. Aber das ist für ihn der Ort, wo sozusagen die Moderne in ihrer inneren Beschaffenheit tiefe Struktur erscheint. Und das sind für ihn relativ wenige Autoren, das ist der Beckett. Wenige Autoren, von denen er das Gefühl hat, hier wird sozusagen die tiefen Strukturen der Moderne angesprochen. In originären
Form. Ich habe eine Frage zu der Parallele Adorno-Derrida. Und zwar, ich würde schon sagen, dass es trotzdem in einer jüdischen, also in einer jüdischen Richtung verbleibt, wenn man in einen ungewöhnlichen Schritt weitergeht und die Frage nach der Differenz zwischen Christentum und Judentum weiter zuspitzt. Weil also der Unterschied scheint ja Jesus zu sein und die Anwesenheit von Jesus. Aber was passiert, wenn Jesus geht? Das heißt, wenn Jesus geht, hinterlässt eigentlich, also schlägt das Christentum eigentlich im Grunde genommen wieder zurück. In Judentum, das heißt in Form der Erwartung oder der neuen Erwartung. Und die Frage wäre, ob nicht schon dieser Punkt, Jesus am Kreuz zu sehen, schon sozusagen der Punkt ist, an dem er im Grunde genommen schon gegangen ist, das heißt der Punkt, an dem die Wahrheit, die Evidenz und so weiter schon wieder fort ist. Und eine neue Erwartungshaltung eingetreten ist. Und dann wäre sozusagen diese Parallele eigentlich wieder intakt. Und sozusagen diese Wahrheit der Avantgarde, die sozusagen parallel auch zu der Wahrheit Jesus am Kreuz, wäre dann auch wiederum für Adorno sicherlich nicht, genauso wenig für die Rida selbst eine Wahrheit, sondern eben nur ein Verweis der Abwesenheit der Wahrheit. Und dabei, also Agamben zum Beispiel würde wahrscheinlich diese Abwesenheit oder diesen Verweis als eine Wahrheit bezeichnen, und der Unterschied zwischen Adorno und Derrida wäre, dass er diesen Verweis der Abwesenheit gerade nicht als eine Wahrheit sieht, sondern als bloßen Verweis, der selbst eigentlich niemals eingeholt werden kann. Und da ist auch der Punkt wahrscheinlich zu sehen, oder die Kritik Adornos, ich bin mir nicht sicher.
Es ist halt so, dass mit diesem jüdischen, ja, das ist echt eine Plage. Denn es kamen zunächst einmal die Antisemiten sozusagen, diese ganze Diskurs über das spezifisch Jüdische begonnen. Dann hat Nietzsche mit ambivalenten Intentionen Folgen getan. Diese Jerusalem-Thema, ja, das spezifisch Jüdische, ja, diese Anklage gegen die Welt, diese Absage an die Welt, das große Nein, das große Warten, diese ganze Geschichte. Und nachdem Nietzsche das alles gemacht hat und so einen gehobenen antisemitischen Diskurs, ja, so gehobenen antisemitischen Diskurs, dass er sozusagen nicht einmal antisemitisch aussieht, ja, oder mehr noch sozusagen am Ende Nietzsche selbst nicht mehr antisemitisch schien sozusagen, er war dann empört, das war so gehoben, davon verführen ließen, und so eine post-nietzscheanische Selbststilisierung als Juden jetzt praktizieren, ja, was mich total irritiert. Und es kommt vor allem aus Frankreich, ja, sie haben dann diese ziemliche Vorurteile übernommen. Und jetzt sozusagen freuen sich, dass sie so erwähnt, jetzt in Scheinisch erwähnt sind und so wunderbar und so immer noch warten und das große Nein sagen und so weiter. Das ist alles sehr problematisch. Es ist sehr problematisch, wenn man ganz nüchtern, ja, nach der wirklichen Mechanismen des Denkens fragt. Und zwar tut man das, kommt man zunächst einmal auf die Frage der Philosophie. Ja? Also, die Philosophie, was ist die Philosophie? Die sie alle betreiben, ja? Und sie sagen, sie alle betreiben wollen. Ja? Okay. Philosophie ist eine Liebe zu Sophia. Ja, das ist die Liebe zur Weisheit, die, wie Plato sagt, davon ausgeht, dass Sophia niemals erschienen ist, diese Frage nicht erwidert, diese Liebe nicht erwidert, und dass der Philosoph im Gegensatz zu Sophisten niemals in den Besitz der Wahrheit oder Wissen kommen kann. Ja, das heißt, der Philosoph, so wie Plato den Philosophen in der Opposition zum Sophisten definiert, also in der ursprünglichen Gestus, es ist der Liebende, wobei seine Liebe und Warten auf die Ankunft des Sophia keine Garantie hat, dass diese Liebe je erfüllt wird. Er spricht alles dafür, dass es nicht der Fall wird. Ja? Das heißt, Plato entwirft die Figur des Philosophen, ja? Entwirft die Figur des Philosophen im starken Gegensatz zum Sophisten. Ja, das ist der erste. Also zum Sophisten, das heißt zu jemandem, der glaubt, in Besitz, vielleicht in partiellen Besitz, aber in Besitz der Wahrheit. Gemessen an dieser Entzug der Wahrheit bei Plato ist jeder andere ein Schritt zurück. Auch dieser berühmte jüdische Messianismus ist genauso ein Schritt zurück. Ja? Weil der Ankunft des Messias in der jüdischen Tradition ist versprochen. Darüber spricht der David ständig. Ja, das Versprechen. Er sagt, das Versprechen ist auch Versprechen. Ja? Das ist sozusagen auch falsche Versprechen. Aber trotzdem, es ist versprochen. Ja, das heißt, Christus, der Messias, ist keine Dame sans merci. Ja? Sophia der klassischen Philosophie ist Dame sans merci. Es gibt überhaupt keine Garantie, dass sie die Liebe zu ihr erwidert. Ja? Es ist ein unendlicher Eros, ja, der platonische Philosoph trat in die Ewigkeit und ins Unendliche. Aber es gibt kein Versprechen, es gibt keine Garantie, es gibt keinen Ort dieses Versprechens. Und okay, wenn man jetzt beginnt, die jüdische Tradition zu analysieren, dann muss man sagen, das gibt es nur Versprechen. Das ist das eine. Und das andere ist die Idee, dass der Judentum nicht ikonisch ist. Ja, das ist ja völlig absurd, weil da gibt es vielleicht keine Bilder, es gibt Performance. Ja. Und aus der Kunst unserer Zeit, wir wissen, dass die Performance ist genauso eine künstlerische Aktion wie jeder andere. Zum Beispiel, wenn jemand da irgendwo geht und da mal aus irgendwelchem Busch eine Stimme erklingt, die sagt, ich bin Rabbin und sonstige Geschichten. Es ist eine Performance. Ja. Es ist eine Theateraufführung. Und eine Performance und Theateraufführung ist genauso ein künstlerischer Akt, in diesem Sinne genauso ikonisch, ja, wie auch ein Bild. Keine Religion kann so radikal sein, in der Skepsis in Bezug auf die Wahrheit wie die Philosophie selbst. Keine Religion. Jede Religion macht irgendwelches Versprechen und gibt irgendwelche Zeichen, schafft irgendwelche Orte oder irgendwelche Bilder, die doch so etwas wie ein Ort markieren, an dem die Wahrheit zumindest versprochen wird. In diesem Sinne ist auch Adorno so. Ja? Wenn ich sage, es gibt Kunstwerke und in diesen Kunstwerken spricht sozusagen der Grund der modernen uns, der Grund der modernen Entfremdung des Menschen uns an, ja? dann ist es wie die Stimme aus dem Busch, ja? Dann ist immer schon eine Theateraufführung, eine Inszenierung. Ja, es ist immer schon Kunst bei der Arbeit. und am Werk und gut. Dieser Anspruch von Derrida und vielen anderen, dass die Berücksichtigung der jüdischen Tradition die Philosophie radikalisiert, nach vorne bringt, messianisiert und so weiter, finde ich unberechtigt. Ich finde das unberechtigt. Weil ich denke, dass die Philosophie selbst, so wie sie sich entfaltet hat, entwickelt hat, hat ihre eigene Radikalität. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Region, inklusive der jüdische, kann diese Radikalität übertreffen. Aber ich sehe das aber.
Aber es sind ja zwei verschiedene Sachen. Also mir ging es jetzt erstmal darum, ob man es sagen kann, also ob man darauf hinkommen kann, dass negative Dialektik und Dekonstruktion nicht doch ziemlich parallel funktionieren, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal so aussieht, dass das eine mehr vom Christentum dominiert ist und das andere eher jüdisch dominiert ist. Und die zweite Sache wäre, zu der Frage, ob es sinnvoll ist, das Judentum oder die jüdische Religion in die Philosophie zu integrieren, was passiert denn oder welche Stellung hat dann die Figur der Ewigkeit im griechischen, philosophischen, meinetwegen atheistischen oder heidnischen Diskurs? Also ja. Ist sie nicht auch sozusagen Platzhalter dafür? Für genau.
Ja, man kann sicherlich alles theologisieren. Ja, man kann auch Philosophie theologisieren, man kann auch Plato theologisieren, das ist ja hundertmal passiert. Man kann umso mehr Aristoteles theologisieren und man kann theologisieren die Figur von Sokrates, ja, und dann sozusagen Bereitschaft in die Ewigkeit einzutreten. Also, das kann man alles machen. Nur letztendlich gibt es in der Philosophie so ein unglaubliches Potenzial an Enttäuschung und Frustration. Und die eigentliche philosophische Tradition ist die Tradition des radikalen Zweifels und so weiter und so fort, die immer wieder erneuert wird und verschiedene Formen. Wenn man Parallelität zwischen Adorno und Adorno und Derrida sieht. Na gut, wir können mit Foucault beginnen. Ja? Foucault hat seine Theorie entwickelt, ohne hier Frankfurter Schule zu lesen. Ja? Und irgendwann vor seinem Tod hat er Adorno und Benjamin gelesen. Und er hat einen berühmten Satz gemacht: Hätte ich das früher in meiner Jugend gelesen, hätte ich nicht alle diese Dummheiten gesagt, die ich gesagt habe. In der Tat, da, interessanterweise, meldet sich eine grundsätzliche Ähnlichkeit. Ja? Da ist der Moment, wo tatsächlich die Ähnlichkeit sich ankündigt, nämlich der Punkt, an dem Foucault sagt, dass die Rationalität selbst nicht der Mechanismus der Befreiung ist, sondern der Mechanismus der Unterdrückung. Ja? Wenn er sagt, es ist nicht so, dass die Vernunft uns befreit von der Autorität, Vorurteile und Unterdrückung durch die Macht, sondern in der Moderne leben wir unter den Bedingungen, wo die Realität, wo die Rationalität selbst als Grundlage der Macht und Rechtfertigung der Macht, eben wir machen es besser einfach, und deswegen ist es rational sozusagen für uns zu stimmen, dass die Rationalität selbst zur Grundlage der Macht wird, unversklavt. Ja, und das ist eben der Punkt von Dialektik der Aufklärung. Ja, das ist der Punkt der Dialektik der Aufklärung. Das ist das, was Adorno in der Dialektik der Aufklärung sagt. Und das, was Foucault unabhängig von ihm, aber aus vergleichbaren Quellen entwickelt. Und macht das auf eine gewisse plumpe Art. Er macht das auf plumpe Art. Also viel, viel plumper als Adorno, weil er keine philosophische Schulung hat, er ist ein Wissenschaftler, der zu diesem Ding gekommen ist, durch seine wissenschaftlichen Untersuchungen. Er ist sozusagen nicht so philosophisch gebildet und trainiert und versiert wie Adorno. Und er macht das irgendwie so naiv, ja, so grob schlecht. Und als er Adorno gelesen hat, hat er sich geschämt und deswegen hat er es getan. Aber das Prinzip ist eben der, dass sie sozusagen in die gleiche Richtung gegangen sind. Eben, sie haben diagnostiziert, die grundsätzliche Veränderung zwischen der Verhältnis zwischen Macht und Vernunft. Nun, was aber dann Derrida von Foucault, aber dann auch von Adorno unterscheidet, ja, das ist der Grund, warum es gibt. Weil Derrida sich weigert, sehr, sehr systematisch weigert, und das ist nicht zufällig, über die so etwas wie Moderne zu sprechen, zum Beispiel. Ja, der benutzt dieses Wort niemals. Und er weigert sich überhaupt über die Periodisierung zu sprechen. Er sieht das schlichte Erbe von Hegel, ja, und von der Theorie der Aufhebung und dialektischer Übergang von einer Stufe zur anderen Stufe. Derrida stellt immer die Frage, warum wissen Sie, dass das angefangen hat? Und warum wissen Sie, dass es beendet ist? Ja. Er reagiert extrem allergisch auf alles, auf dieser post-hegelianische Diskurs, der zu Zeitungsdiskurs, Feuilletonsdiskurs geworden ist. Jetzt ist die Epoche der Utopien beendet, jetzt ist der Generation Golf angesagt. Nee, Generation Golf ist beendet, jetzt ist die neue Generation angesagt. Also ständig ist etwas beendet am Ende und nicht mehr möglich. Ja? Und etwas ist begonnen, ja, was, ja. Diese post-hegelianische Art und Weise zu argumentieren, ist nun zuwider. Ja. Das ist aber bei Adorno immer noch der Fall. Ja. Er sagt sozusagen, das Epische, ja, oder das Traditionelle und so weiter ist beendet und jetzt ist die Moderne mit radikaler Entfremdung sozusagen umgeschlagen. Er glaubt an diese grundsätzliche tiefe Veränderungen in der Grundstruktur des Geistes, ja, also Historizismus. Denken ist historizistisch und auch Foucault denkt historizistisch. Was interessant ist bei Derrida, was ein tiefer Beitrag ist zur Philosophie, denke ich, ist, dass er Historizismus in all seinen Formen zutiefst hasst, ablehnt und versucht, unter der Voraussetzung zu denken und zu schreiben, dass es so ungefähr immer das Gleiche ist. Ungefähr alles, was wir jetzt besprechen, wurde schon immer besprochen. Und zwar, es wurde immer besprochen. Ja, es wurde in China besprochen, es wurde in Ägypten besprochen, es wurde in Babylon besprochen. Es wird noch in neandertalischer Hölle besprochen. Es ist eine lange Geschichte, irgendwo angefangen, man weiß nicht wann, mit ungefähr gleichen Argumenten, immer weitergeführt. Die Argumente ändern sich nicht wesentlich, die Situation ändert sich nicht wesentlich, weil sie im Grunde verankert ist in einer einfachen Tatsache. Hier ist der Schüler von Hayek. Der einfach, wie Heidegger sagen würde, die Situation ist so: Der Mensch ist sterblich und er weiß, dass er sterblich ist, und es bedeutet, dass er das Unsterbliche mitdenkt, weil man kann sich nur imaginieren als sterblich, wenn man denkt, dass etwas unsterblich ist. Also der Kontext, in dem man stirbt, sozusagen, wird imaginiert. Also man kann seine Abwesenheit imaginieren. Ja? Ein Tier kann nicht imaginieren die Welt, wo dieses Tier nicht gibt. Ja? Ich bin gestorben, ich bin weg, aber alles bleibt, wie es ist. Ja? Die Menschen leben weiter, Gott lebt weiter, Seminare gehen weiter, die Schule gehen weiter. Ja? Das heißt, wir sind fähig, die Welt unter der eigenen Abwesenheit, der Prämisse der eigenen Abwesenheit zu denken. Und dieses Denken ist eben denkende Kunst, reproduzieren Kunst, damit diese Kunst uns in unserer Abwesenheit im Museum so vertritt. Wir schreiben dafür Bücher, wir machen Aufnahmen, ja, die auch dann zu hören sind, wenn der Redner stirbt. Die ganze Technik, die ganze Wissenschaft, die ganze soziale Einrichtungen, ja, einfach, und so weiter, sprechen zu uns nur die Sprache unseres Todes. Weil alles, was die Menschen tun, ist ein Selbstmord. Ja? Das ist schon Kojève hat gesagt, es gibt keinen Gedanke, der Selbstmord wäre, weil wenn es kein Selbstmord vorausgesetzt wird, ist es kein richtiger Gedanke, da kann man nicht wissenschaftlich verwenden. Ja? Was heißt wissenschaftlich verwendbarer Gedanke? Das ist der Gedanke, der objektiv ist. Was heißt objektiv ist? Das heißt, auch dann gilt, wenn ich tot bin. Ja? Alle unsere Vorstellungen von Objektivität, Wissenschaft, Wissen, Kunst, Recht und so weiter sind Selbstmordsfantasien. Wenn man sie so sieht, und so sieht sie letztendlich Heidegger, wenn man sie Derridianisch liest, ja, also noch ein bisschen radikalisiert, dann sind die Unterhaltungen dafür, seit der neolithischen Zeit bis heute und dann auch weiter, sind wie unser Selbstmord am besten zu gestalten. Ja? Indem man Philosophie studiert oder Kunst macht oder Geld macht, oder ich weiß nicht. Diese Unterhaltung ist relativ stabil, weil sie lange stabil, ändert sich kaum mit der Zeit, kann sich auch nicht ändern, weil dafür jede Voraussetzung fehlt. Und so würde Derrida nach Heidegger sagen, jede Historisierung ist eine Geschmacklosigkeit. Ja, er sozusagen, er ist jemand, der jedes Denken in Epochenbegriffen für geschmacklos hält. Ja, weil er sozusagen die Grundsituation ignoriert, über den Menschen etwas sagt, was letztendlich kitschig ist. Ja, für ihn ist es Kitsch. Und so ist Adorno sicherlich für ihn ein bisschen kitschig. Ja, ist, auch Foucault ein bisschen kitschig. Ja, sind alle ein bisschen kitschig. Ja. Und Kitsch an sich, das ist für ihn Hegel. Er hat immer gesagt, ich habe nur eine Wahrheit, das ist die Aufhebung. Ich glaube echt nicht an die Aufhebung. Das heißt, er glaubt nicht, dass etwas endet und anders beginnt. Das lebt er einfach ab. Das hätte er für Kitsch. Und das ist ein wichtiger Bruch. Das ist ein wichtiger Bruch, der sicherlich von Kojève kommt, auf der einen Seite, und Bataille, und von der anderen Seite von Heidegger. Oder Heidegger sagt, es gibt Endlichkeit und Unendlichkeit. Seine Zeit. Alles andere ist Quatsch. Alles andere ist so eitles, so allgemeines Gerede. Also allgemeines Gerede. Wie er sagt in seiner Zeit, man sagt. Ja? Man sagt, warum sagt man das? Man sagt, weil man unsterblich ist oder nicht weiß, dass er stirbt. Ja, deswegen sagt er das. Aber ich weiß, dass ich sterbe, du weißt, dass du stirbst. Also wenn ich etwas sage, das ist ganz anders, als wenn man sagt. Man sagt. Und so für ihn ist es so ein kitschiges Allgemeingerede. Ja? Das ist sozusagen keine prägnante philosophische Relevanz hat. Eine prägnante philosophische Relevanz hat nur ein Sprechen über die eigene Abwesenheit oder die eigene Abwesenheit thematisieren als Voraussetzung, als ontologische Voraussetzung für jedes weitere Gespräch, wobei diese ontologische Voraussetzung, wie Heidegger sagt, bedacht werden kann. Ja? Sie kann nicht aufgehoben werden, sie kann nicht geändert werden. Sie kann nicht sozusagen überwunden werden, weil die Lage bleibt immer die gleiche. sie ändert sich nicht. Aber diese Selbstmordfigur, diese sozusagen Antizipation des eigenen Todes, als Sein zum Tode, Antizipation des eigenen Todes, als die Voraussetzung für Erschließung des Seins, ja, das heißt für die objektive Beschreibung dessen, was ist, wenn ich nicht bin. Diese Figur kann bedacht werden, thematisiert werden, reflektiert werden, aber nicht überwunden. Deswegen ist es ja der Sinn der Deconstruktion. Ja? Derrida sagt immer, ich will nichts anderes tun, ja? Ich will nichts ersetzen oder statt irgendetwas anderes anfangen. Ja? Ich will nur bedenken, was ist. Das sind alle Realisten. Ja, überhaupt das 20. Jahrhundert ist sehr von Willen geprägt. Das idealistische Erbe des 18. und 19. Jahrhunderts zu negieren und stattdessen die Frage zu stellen, was ist es in der Wirklichkeit? Was sind sozusagen die einfachen, unerschütterlichen, bleibenden Grundlagen der Existenz, der gesellschaftlichen Lebens, der Wissenschaft, der Sprache. Also Wittgenstein geht eben Reduktion auf das Wesentliche, auf das Unveränderbare, auf das Entscheidende, auf das Bleibende, wirklich Existierende. Ja, das ist ein merkwürdiger Realismus, ja, der immer wieder zur Wahnvorstellung führt, aber als Realismus konzipiert. Das ist sicherlich richtig, dass diese Wende zum Realismus mit Marx und Freud beginnt. Und wenn man nach der realistischen, materiellen, gesellschaftlichen, objektiven Verhältnissen fragt, nach einer Bühne fragt, nach einem Raum fragt, in dem sich die Geschichte entfaltet und in dem die Geschichte erzählt wird, dann ist es sicherlich sozusagen die Aufmerksamkeit ist verlagert auf den Raum selbst, auf die Bedingungen, unter denen die Geschichte sich entwickelt. Nun, Adorno ist erschrocken von dieser, also fürchtet diese Art Realismus, weil er denkt, dass diese Art Realismus zu Kommunismus führt. Beziehungsweise zum Nationalsozialismus, aber Kommunismus in erster Linie. Das heißt, zu einem Versuch, diese Bedingungen dann sozusagen technisch anders zu gestalten. Ja, das heißt, Wenn ich sage, es gibt einen Raum, in dem die Geschichte abläuft, und so wie dieser Raum beschaffen ist, so entwickelt sich die Geschichte in diesem Raum, dann kann ich der Versuchung kaum widerstehen, die Geschichte anders zu gestalten, nämlich kommunistisch zu gestalten, indem ich die Bedingungen ändere, ja, indem ich die räumliche und strukturelle Beschaffenheit des Kontextes ändere, in dem diese Geschichte zustande kommt. Und das ist die Idee der kommunistischen Revolution, ja, indem ich sozusagen Produktionsverhältnisse ändere ich sozusagen alles. Nun, das ist eine Art Aktivismus, der aus diesem Realismus hervorgeht, den Adorno nicht will. Und so sagt er, diese Verselbstständigung, sagen wir, des Kontextes der Geschichte, ist selbst undialektisch. Das ist sein ständiger Vorwurf. Alle seine Gegner sind immer undialektisch. Ja? Und sie sind immer undialektisch, weil sie etwas setzen, was sozusagen nicht geschichtlich rezidierbar ist. Ja, nicht geschichtlich rezidierbar ist. Zum Beispiel Bedingungen der Geschichte müssen auch wiederum geschichtlich rezidierbar werden. Und so weiter. Dann darüber reden. Alles muss wieder rezidierbar werden. Dann fragt man sich, wenn es so ist, ist es nicht wieder Hegel? Und das bedeutet die ultimative Versöhnung mit der Wirklichkeit. Wenn alles dialektisch ist, wenn alles vermittelt ist, wenn alles in die Geschichte einbezogen ist, wie gibt es die Möglichkeit, der Geschichte überhaupt Widerstand zu leisten? Und so etwas wie ein Gedanke der Utopie zu entwickeln, da muss man alles akzeptieren, was geschichtlich de facto sich vollzieht. Ja? Da muss man dann mit Hegel sagen, auch Nationalsozialismus und Kommunismus und so weiter, aus Auschwitz und so weiter, sind alle vernünftig. Ja, sie sind vernünftig, weil sie de facto existieren, kann nur das, was vernünftig ist. Dann, das bedeutet die Versöhnung mit der Wirklichkeit, das bildet Adorno auch nicht. Ja? Er will sozusagen mit der Wirklichkeit in Streit sein. Gut. Dann die einzige Möglichkeit, wo er sagen kann, etwas entzieht sich der Natur, etwas entzieht sich der Geschichte, das ist die menschliche Natur. Also das Individuum. Das Individuum in seiner Endlichkeit eben entzieht sich der Geschichte, weil seine Endlichkeit macht ihm die Geschichte gewissermaßen gleichgültig. Ja? Ich kann sagen, wenn ich jetzt leide und wenn ich jetzt frustriert und unglücklich bin, dann möchte ich das nicht akzeptieren, aufgrund dessen, dass jemand zu mir kommt und sagt, es ist geschichtlich notwendig oder geschichtlich unvermeidlich. Ja? Das kann ich nicht machen, weil diese Geschichte mich letztendlich nicht angeht. Wenn diese Geschichte mich so schlecht behandelt, dann warum soll ich mich für diese Geschichte interessieren? Ja, das heißt, für Adorno ist, und da ist der Heidegger nicht unähnlich, ja, wiederum, für ihn ist die radikale Sterblichkeit und Endlichkeit der individuellen menschlichen Existenz auch ein Grund, um die Geschichte als solche und die hegelianische Geschichte im Besonderen abzulehnen und sich damit nicht zu identifizieren. Aber das ist es dann. Ja? Und es bedeutet nichts anderes, als die einzige Möglichkeit, mich der Geschichte zu widersetzen, ist mich selbst in ein dialektisches Verhältnis zu dieser Geschichte zu stellen, nämlich in ein dialektisches Verhältnis der Ablehnung. Und das ist zum Beispiel jetzt sein Vorwurf gegen Heidegger. Ja? gegen die sogenannte Jargon der Eigentlichkeit. Und ich würde sagen, wäre Derrida so weiter, wäre Adorno am Leben, er hätte ja Derrida kritisiert aus dieser Position. Er hätte gesagt, Derrida denkt, dass man so etwas wie einer eigenen Beschäftigung nachgehen kann, unabhängig davon, wie die Geschichte verläuft. Man kann sich sozusagen von der Geschichte undialektisch verabschieden und über seinen Tod, über meinen eigenen Tod zu reflektieren, als etwas, was mich von der Geschichte unabhängig macht. Und Adorno würde sagen, mein Tod ist ein genügender Grund dafür, mich der Geschichte zu widersetzen und das geschichtlich Mächtige nicht zu akzeptieren. Aber es ist nicht Grund genug, um daraus eine Beschäftigung zu machen. Ja? Das heißt, sozusagen, das Denken über meinen Tod ist, würde sagen, Adorno zu arm. Ja? Er ist sozusagen tautologisch. Und in der Tat, sowohl Heidegger wie auch Derridaische Denker werden durch eine unglaubliche Repetitivität und Tautologie ausgezeichnet. Ja? Sie sprechen immer das Gleiche, sie sagen immer das Gleiche. Was auch immer passiert, sagt er, das muss man dekonstruieren, was immer anfängt, er sagt, es ist schon angefangen, was er beendet ist, er sagt, es ist noch nicht beendet. Sie haben gesagt, das ist sozusagen A und das ist B, dann sagt er, dieser Gegensatz zwischen A und B muss man dekonstruieren, weil B gewissermaßen auch ein Buchstabe ist und eins ein Buchstabe. Und, ja, also. Das heißt, er macht immer das Gleiche, reagiert immer auf die gleiche Weise. Es ist extrem repetitiv. Und Adorno würde sagen, dass dieses Repetitive, das von Hegel als schlechte Unendlichkeit beschrieben und klar worden ist, ist kein Refugium, in dem man sozusagen sich abschirmen kann von ganzer Geschichte, weil dieses Repetitive nichts anderes ist, als diese Geschichte anzuerkennen und diese Geschichte als mächtige zu bestätigen. Ja, indem ich sozusagen mich absondere und meine eigene Beschäftigung finde, die sozusagen von Geschichte unabhängig ist, bestätige ich indirekt, dass ich die ganze Macht über die Wirklichkeit, die nicht repetitiv ist und die nicht spezifisch auf die Tatsache meines Todes bezogen ist, dass ich diese ganze Mächtigkeit der Geschichte überverantworte. Und dann kommt er, würde sagen, würde Adorno sagen, genauso wie bei Heidegger es der Fall ist. Ja? Das heißt, es gibt eine sehr viele, also es gibt sehr viele über Nationalsozialismus Heidegger geschrieben. Das meiste ist irgendwie widersinnig. Der Punkt ist, genau Adorno hat es, weil er ihn gut gekannt hat, und das war das ganze Milieu, der hat er viel besser, sicherlich, und trefflicher diagnostiziert. Indem ich so etwas wie Nachdenken über meinen eigenen Tod als meine ausschließliche Beschäftigung anerkenne und alles andere der Geschichte als eine Leuchtung des Seins überverantworte, sozusagen praktiziere ich ein vorauseilendes Gehorsam und verpflichte mich selbst, alles zu akzeptieren, was die Geschichte macht, solange diese Geschichte mir die Möglichkeit lässt, und sie lässt es immer, ja, über meinen Tod zu reflektieren. Ja. Das heißt, Nationalsozialismus okay, Liberalismus auch okay, Kommunismus auch okay. Alles ist okay, solange ich depressiv und unglücklich in meiner Zimmer sitze und mich damit beschäftige, über meinen Tod nachzudenken. Ja? Es ist nicht uninteressant, dass viele, die in diese Richtung gegangen sind, in der zahlenstallischen faschistischen Bewegung waren. Der berühmteste Ort ist Choran, ja? Sozusagen auch von Adorno hochgeschätzt war. Und jetzt inzwischen weiß man, dass er ein glühender Faschist war in Rumänien und einer der aktivsten Mitglieder der faschistischen Bewegung tot. Und dann, als er emigriert ist, ist er allein geblieben in der Generation und so weiter und so fort, in Paris vielleicht allein. Und dann beginnt er über seinen Tod nachzudenken und sich sozusagen mehr und mehr zu isolieren aus allem. Mehr und mehr zu isolieren, das macht er auch erst Junge in seinen letzten Jahrzehnten seines Lebens. Es gibt ein gewisses Zusammenspiel, würde Adorno sagen, zwischen Selbstisolation und in diesem Gedanken und Akzeptanz des Status Quo, wobei das bei Derrida offensichtlich der Fall ist. Ja. Es ist interessant, dass in Bezug auf alle Fragen der Gegenwart er immer die neoliberalistische Thesen unterstützt. Ja. Und immer dagegen war, gegen irgendetwas einen Widerstand zu leisten. Ja. Er war nie solidarisch mit irgendwelchen Oppositionellen oder protestierenden Handlungen, weil sie von der eigentlichen Aufgabe, über die Unmöglichkeit des Denkens nachzudenken, ja, ihn einfach nur abgelehnt haben. So würde Adorno diese Haltung radikal kritisieren als eine Pro-Status Quo. Seine Haltung, die politisches Engagement und aktives Intervenieren ins geschichtliche Geschehen unmöglich macht. Das heißt, für ihn war das Nachdenken über die Endlichkeit ein Sprungbrett einer Position, die auf der einen Seite mich aus der Geschichte rauskatapultiert, ich bekomme eine unabhängige Position. Aber habe ich diese unabhängige Position von der Geschichte bekommen, muss diese Position benutzt werden, um in die Geschichte zu intervenieren. Ja, meine Sterblichkeit ist der Grund für mich, für die Geschichte aktiv zu intervenieren, weil sie mir diese Außenposition verleiht. Wenn ich aber auf diese Position beharre und nicht interveniere, dann sozusagen akzeptiere ich einfach das Status Quo ex negativo.
Obwohl, ich glaube, dass es im Fall Derrida eigentlich nicht, also die Kritik nicht hundertprozentig zutreffend wäre, weil er zwar schon sozusagen einen festen historischen Standpunkt vermeidet, aber deswegen noch nicht ganz unhistorisch ist, weil er indirekt historisch ist und ihm das die Möglichkeit gibt, sozusagen historisch zu sein, ohne historisch zu sein, und zwar sehr historisch, indem er sich auf bestimmte Autoren stützt und bestimmte Interpretation von Autoren dekonstruiert. Und damit greift er sozusagen schon ein, also auch in eine bestimmte gesellschaftliche Auseinandersetzung und in die Zeitgeist und so weiter. Und das also muss eigentlich gerade als ein ganz kritischer Autor gelesen werden. Also, und seine Argumentation geht ja auch immer da an. Mit seiner Argumentation über Nietzsche zum Beispiel sagt er mal, ja, diese Lesart des Nationalsozialismus, des Totalitarismus ist okay, kann man machen, aber es ist nicht die einzige und man kann es dekonstruieren. Und insofern kann er doch schon als ein als ein aktiver oder auch gesellschaftlich aktiver Autor gelesen werden. Und also ich würde sagen, das ist auch viel mehr sozusagen seiner eigentlichen Absicht entspricht.
Ja gut, aber in welche Richtung? Ich meine, Hegel war auch extrem einflussreich, auch politisch. Aber sein Message war, machen Sie keine Revolution, leisten Sie keinen Widerstand. passen Sie an, an das Geschehen, lassen Sie die Geschichte selbst arbeiten. Ja, so. Und wenn man genau hinhört, dann macht Derrida absolut das Gleiche, ja, letztendlich. Nur aus einer anderen Perspektive. Weil wir leben in der Zeit des Neoliberalismus und der Herrschaft des Marktes. Ja, und das ist nichts anderes Kapitals. Und was macht das Kapital? Nichts anderes, als es alles dekonstruiert, alle Oppositionen relativiert, alles kommerzialisiert, alles neu ordnet, sei es Totalitarismus, sei es Nicht-Totalitarismus, sei es wird zu Ware, ja, man kann Hitler genauso verkaufen wie ich weiß nicht, Madonna und so, sind alle einfach sozusagen Stars des medialen Marktes und so weiter. Wir haben eine Situation dieses Fließens und Verunsicherung und Auflösung aller Systeme der eindeutigen Zuschreibung, was letztendlich nichts anderes ist als eine totale Warenförmigkeit, ja, und totale Kommodifizierung des ganzen kulturellen Feldes. Ja. Das ist, was das Status Quo ist und das ist, was de facto stattfindet. Ja. Wenn man jetzt Dekonstruktion anschaut, es ist nicht anders als eine intellektuelle Begleitung dieses Prozesses letztendlich. Ja. Das heißt, Derrida entwickelt einen Diskurs, bei dem alles wird dekontextualisiert, aber gleichzeitig kontextualisiert, alles wird sozusagen verunsichert, alle Oppositionen werden sozusagen relativiert, alles wird in so einem Zustand gebracht, wo die Kommodifizierung und Markt eine absolute Herrschaft bekommen. Und interessanterweise hat er immer interveniert, auch politisch, auch journalistisch, gegen jede Einschränkung des Weltmarktes. Und er war immer anti-Globalisierung, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, aus einer kritischen und negativen Position ist er jemand, der schon mit dem Zeitgeist zusammengeht, mit dem neoliberalen und marktgetriebenen Zeitgeist. Und ich glaube, dass sein Erfolg ist nichts anderes, als dass er der Philosoph des Marktes ist. Das ist der Philosoph des globalen Marktes.
Was mich zu einem wundert, ist, dass Sie ja eben Adorno eigentlich genauso beschrieben haben. Sie haben mit Adorno, also jetzt haben Sie am Leben geendet, dass Adorno quasi die philosophische Außenposition, die einen im Unterschied zu Derrida dazu verwendet, dann zu intervenieren durch das, was er quasi gesehen hat aus der Außenposition. Aber eben haben Sie es so beschrieben, als würde genau irgendwie diese Intervention, auf jeden Fall, sofern es eine Intervention zum Besseren ist, genau das sein, was Adorno ablehnt. Und seine Intervention besteht eigentlich auch dann, so wie Sie es eben geschrieben haben, darin, andere Interventionen zu unterbinden. Das heißt, eine Position ist zwar eine ständig defensive, die auch quasi das Leben oder die Geschichte oder die Natur schwächen lassen möchte, indem sie alle Manipulationen und Interventionen in diese Natur unterbindet.
Ja, aber.
Und ich weiß nicht, ob er da nicht dann auch, wenn ich auch das quasi ähnlich beschreiben könnte als so eine Philosophie des Marktes. Ja.
Das könnte unter Umständen so beschreiben. Das ist klar, bis zu einem gewissen Punkt, auf sozialen und ökonomischen Ebene vielleicht. Aber der Punkt ist der, dass Adorno ganz klar, und ich sage ja dogmatisch, ja, ganz klar sich zu einer gewissen Ontologie bekennt. Das heißt, für ihn gibt es zwischen Beckett und, sagen wir, einem anderen Autor, ich weiß nicht welchem, Konsalik zum Beispiel. Ja, Beckett und Konsalik. Gibt es bei ihm einen ontologischen Unterschied? Ja, das heißt, in Beckett-Schriften zeigt sich das Sein sozusagen als Entfremdung des Seins in der Moderne und in der Konsalik nicht. Ich würde behaupten, dass weder für Benjamin noch für Derrida noch offen gestehen für mich, ja, ist diese Differenz aufrechtzuerhalten. Ja. Ich sehe, und ich glaube, alle diese Autoren sehen Beckett und Gonzalez als zwei Texte der Moderne mit ihren spezifischen ästhetischen Merkmalen, ja, die unter bestimmten ästhetischen Regimen auf bestimmte Weise funktionieren. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir nicht bereit sind, einen ontologischen Unterschied zwischen Beckett und Gonzalez zu behaupten. In diesem Sinne würde Adorno sagen, die Tatsache, dass zum Beispiel Beckett weniger Auflage hat als Gonzalez, spricht nicht gegen ihn, weil Gonzalez zwar erfolgreicher ist, aber Beckett sagt die Wahrheit. Ja? Und da Beckett die Wahrheit sagt, ist sein Text keine Ware, sondern ein ontologischer Ort, neosakrale letztendlich, ontologischer Ort, an dem die Wahrheit der Moderne manifestiert. Und man kann mit zu Beckett nicht ein Verhältnis haben zu Beckett Schriften als ein Verhältnis der Ware, ja, der entgeht der Kommodifizierung, kann man aber zu Gonzalez. Ja. Da wird ein gewisser Unterschied eingeführt, das ist eben ein Unterschied zwischen Hochkultur und Massenkultur. Ich glaube, wir leben in der Zeit, wo das Einzige, was man über Gonzalez und Beckett sagen würde, ihre Auflage unterscheiden sich zugunsten von Gonzalez und zu Ungunsten von Beckett. Und als Trendforscher, und es gibt heute keine Philosophie und keine Kunstkritik und wir wissen und keine Theorie mehr, sondern es gibt nur Trendforschung. Und für eine Trendforschung ist es ganz klar, dass Gonzalez repräsentativ und relevanter ist als Beckett, weil er sozusagen die breiten Schichten der Bevölkerung erreicht in seinen Schriften und es ist doch nicht zufällig, dass er das tut. Also er entspricht irgendwelche sozusagen Befindlichkeiten und Sensibilitäten dieser Bevölkerung und in diesem Sinne sind seine Texte nicht nur verbreitete, sondern besser in dem Sinne, dass sie symptomatischer sind für den Zustand der Gesellschaft, in der wir leben, als die Texte von Beckett. In diesem Sinne kann man sagen, dass Adornos Theorie ist die Theorie dessen, warum man, auch wenn man keinen Erfolg hat, symptomatisch sein kann und noch mehr symptomatisch sein kann, dass der Erfolg hat. Ja. Ich glaube, zumindest unserer Zeit glaubt an diese Theorie nicht mehr, ja, sondern es unterliegt keinem Zweifel, dass jeder Doktorand der Germanistik heute Gonzalez für einen wichtigeren Autor hält als für Beckett.
Aber darin würde für Adorno ja gerade sozusagen das Barbarische bestehen und also der Umschlag in totale Totalität, also wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich ja, aber wie dem auch sei. Ja. Wir werden das sozusagen, das ist sozusagen Einschätzungsfrage, ja, das ist so eine Urteilsfrage oder Einschätzungsfrage. Die Frage ist nur, was finden wir relevant und symptomatisch? Ich glaube, dass heute wir finden symptomatisch relevant das, was sich am meisten, am besten unter den Bedingungen des Medienmarktes verbreitet. Ja, weil wir denken, dass je mehr Menschen erreicht werden von einem Phänomen, desto typischer, charakteristischer, relevanter dieses Phänomen ist. Ja. Adorno ist nicht so, ja, er denkt nicht so und das ist der große Unterschied zu herrschen. Gut vor Auffassung.
Haben wir noch Zeit?
5 Minuten.
Also zwei Fragen habe ich noch. Einmal würde mich natürlich interessieren, ob nicht schon eine Intervention darin besteht, quasi, dass man Weil, wenn man zum Beispiel wie Heidegger oder so sagt, man zieht sich zurück auf einen philosophischen Ort und lässt die Zeit sein und walten vor sich hin, ohne sozusagen explizit Einfluss auf sie zu nehmen, dann verändert man ja sozusagen alleine schon dadurch, dass man dieses philosophische Erbe antritt, die Welt. Man verändert die Welt alleine dahingehend, dass man zum Beispiel nicht, dass man eben Philosophieprofessor wird und nicht Müllmann oder sowas.
Ja.
Oder Ingenieur oder so.
Mhm.
Und zum Beispiel ist es ja so, dass in dieser Debatte über das philosophische Wesen zwischen Kuschev und Leo Strauss genau diese beiden Fragen verhandelt werden. Also Kuschev, der sagt, der Philosoph muss sich darum kümmern, die Wahrheiten in der Welt zu behaupten. Und Strauss sagt, nur sozusagen der Philosoph, der die separate Position bezieht. Allein das sozusagen, ist das ja auch das Philosophen, das kann überall stattfinden, aber auch das verändert die Welt eigentlich schon radikal, dadurch, dass zum Beispiel in dieser Position Erkenntnisse gewonnen werden, die dann sekundär nicht direkt die Welt verändern.
Ja, aber sehen Sie, ich verstehe, was Sie meinen, aber das ist halt so, dass alles das hängt damit zusammen und geht davon aus, dass es so etwas wie wichtige Philosophen sind oder unwichtige Philosophen sind, dass Heidegger besser schreibt als Gonzalez auch wiederum. Es gibt so Hierarchien, ja. Also es geht davon aus, dass es wichtig ist, irgendwie, was Heidegger sagt, ja. Oder was Heidegger macht.
Nein.
Na, eben nicht, ja. Und das ist eben der Punkt, man ist fast so wie eine Stimme bei den Wahlen, ja. Sie sagen so etwas wie, man verändert die Welt, indem man sich zum Beispiel bei der Wahlen, man hat nur eine Stimme, bei der Wahlen für Schröder votiert ist. Aber man tut das nicht, weil nach der Wahlen stellt sich heraus, dass sie alle zurücktreten und das ganz andere wird kommen. Das heißt, wir sind in der Konstellation, wo nur die Massen eine Rolle spielen. Ja? Man kann als Individuum eine Rolle spielen, also im besten Fall. Ja. Man kann als Individuum die Rolle spielen, wenn es gewisse Hierarchien gibt. Ja. Wenn es zum Beispiel, man denkt, ja, Heidegger ist ein wichtiger Philosoph, der andere ist nicht so wichtig. Ja. Wenn man aber meint, wie man heute auch meint, dass jeder hat das gleiche Recht auf seine Meinung, im Grunde gibt es keinen Unterschied zwischen dem und dem und was er sagt, es gibt nur statistischen Größen, wer mehr Meinungen teilt und was populär ist oder im Trend liegt oder nicht und so weiter. In dem Fall spielt die Entscheidung des Individuums kaum eine Rolle. Es spielt nur diese Trends eine gewisse Rolle. Das heißt, wie die Masse sich bewegt. Und es ist ein Phänomen, das zum Teil als Totalitarismus bezeichnet werden kann und wahrscheinlich von Adorno so beschrieben werden würde. Zum Teil aber auch nicht. Ja, weil diese Masse ist so amöbenhaft, ja, die ist so unstabil, das ist so wie Sand, ja, in der Wüste, dass man sozusagen, dass man nichts bauen kann, inklusive auch des Totalitarismus, ja. Wir haben sozusagen mit einer gewissen sozialen Konstellation zu tun, die, glaube ich, so in der Zeit von Adorno auch nicht gesehen werden konnte. Ja? Mit einer tatsächlich, wie Derrida das beschreibt, ja? Mit so einer Dezentrierung, Destabilisierung, mit so einer beweglichen Masse, die ständig gemessen wird, ja, so wie Wetter, ja, ständig gemessen wird. Ja, es gibt so die Satelliten, ja, die sagen, ja, das ist der Hurrikan, du gehst in diese Richtung. Ah, nee, du gehst doch in eine Richtung. Ah, nee, doch in diese Richtung. Und so liest man jede Zeitung, ach, es geht in diese Richtung. Ah, nee, doch in diese Richtung. Ah, nee, doch in diese Richtung. Naja. Gut, das ist tatsächlich das Ende.